Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 12. Februar 2026. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und die Aufmerksamkeit, die ich spüren durfte während der letzten 10 Tage hier auf Reisen auf Hawaii und an der amerikanischen Westküste. Der Abschluss in San Francisco, für mich eine Rückkehr nach einem fast Vierteljahrhundert, hochinteressant. Die Stadt hat sich schon verändert. Downtown San Francisco ist ziemlich geisterhaft am Abend. Viele Geschäfte haben geschlossen und man sieht diese sprichwörtlichen, buchstäblichen, gefürchteten Fentanyl-Zombies, diese Drogen-Zombies, die auch schon am Morgen an den Hausecken herumlungern und auch die Kriminalitätsrate in der Stadt nach oben drücken. Dies ist übrigens einer der Gründe, warum sehr viele Geschäfte geschlossen haben. Ganze Warenhäuser, riesige Shopping-Malls haben zugemacht, Ketten haben sich zurückgezogen, Läden wurden geschlossen, ganz einfach deshalb, weil die Leute nicht mehr so häufig in diese Geschäfte gehen. Das hat sich verändert, das Kaufverhalten, auch im Gefolge von Covid. Man bestellt heute mehr übers Internet, aber ein Verlust an Sicherheit, ein Schwinden des Sicherheitsgefühls ist da auch mit verantwortlich und das wird ja von der rechten politischen Seite vor allem auf die falsche Politik der linken Stadt und ja auch Bundesland, Bundesstaat, Regierung, es sind ja die Demokraten hier am Ruder, zurückgeführt. Dieses Gefühl, das man hat, wenn man auch am Morgen etwas eben durch diese gespenstischen Straßenzüge fährt, zu Fuß würde ich da eher abraten, sich da zu bewegen, das ist nicht in der ganzen Stadt der Fall. Also ich habe ja eine Sendung gemacht aus dem Haight-Ashbury-Quartier, dem einstigen Hauptquartier der Hippie-Bewegung, da starke Gentrifizierung, da sieht man also wenig Obdachlose, eigentlich gar keine. Man sieht viele junge Leute, viele Geschäfte, kleinere Boutiquen, weniger da die ganz bekannten Marken, aber ein doch von außen sehr intakt wirkendes Quartierleben. San Francisco ist natürlich eine riesige Millionenstadt da am Pazifischen Ozean und entsprechend vielfältig präsentiert sich natürlich auch dieses Stadtbild. Aber der Eindruck einer gewissen Verlotterung, einer gewissen Versifftheit, diesen Eindruck kann ich bestätigen. Darüber haben wir auch in den letzten Jahren einiges lesen können. Ich war, habe das in der Schweizer Ausgabe schon erwähnt, gestern noch in Palo Alto, im Silicon Valley, dort vor allem auf dem Campus der Stanford University. Und das ist einfach wie ein Jungbrunnen, wenn man dort eintauchen kann in diese Talentschmiede, in diese, ja, eine der besten Universitäten der Welt, eine private Gründung 1891, etwa 16.000 Studenten, ein wunderschöner Campus in einem so mexikanischen Hacienda-Stil. Da sind einige der besten Professoren zugange, viele intelligente Studenten, aber eben die reine akademische Brillanz reicht nicht in Stanford. Du musst noch irgendetwas anderes können. Du musst den Leuten zeigen und beweisen, dass du auch außerhalb der Schulzimmer, jenseits der Schulbank etwas drauf hast, auch eine praktische Veranlagung kennst. Also nicht einfach nur Stubengelehrte werden dort ab Fließband produziert, sondern praktisch tätige Leute. Der Sport ist wichtig, das American Football, eine riesige Parkanlage, auf der sich diese Universität befindet. Wunderschön, idyllisch gelegen, ein Paradies. Ich beneide all jene, die dort studieren können, aber das ist natürlich eine schmale, eine ganz schmale Elite, kostet auch sehr viel. $90,000 sind da die Jahresgebühren, das ist natürlich sehr, sehr viel und klingt nach einem Ausschlussverfahren für weniger Gutverdienende. Man muss aber gleich hinzufügen, dass talentierte Studenten aus Häusern mit geringerem Einkommen Einkommen Stipendien bekommen. Und wenn sie auch von Haus aus jetzt nicht zu den Supergescheiten gehören und auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dann werden die Studiengebühren reduziert. Also doch auch ein gewisses egalitäres Bewusstsein. Aber die Leistung muss schon stimmen. Und wir haben über Stanford gesprochen mit einem langjährigen, fast 30 Jahre lang ist er an der Stanford University mittlerweile emeritiert, betreut aber immer noch Doktoranden, der Weltwoche Autor, auch Weltautor, FAZ, Die Zeit. Er ist in vielen Zeitungen präsent, medial, Professor Hans Ulrich genannt, Sepp Gumbrecht, ein hochgeschätzter, ja auch, wir sind befreundet, sehr, sehr guter Kollege. Und er hat uns da etwas durch den Campus geführt. Wir haben in seinem Büro da uns dann noch unterhalten und das Ganze werden wir aufschalten, sobald ich wieder in der Schweiz zurück bin. Da haben Sie eine Einführung, eine persönliche Anschauung auch dieser großartigen Universität. In der Schweiz gibt es die ETHs in Lausanne und in Zürich, die da mithalten können. Dann Cambridge und Oxford in Großbritannien. Aber dann hört es schon ziemlich auf. Also die deutschen Universitäten werden da abgehängt von Stanford. Und was man sich aus der Europäischen Unionsperspektive einfach mal vergegenwärtigen sollte, ist die Tatsache, dass heute die besten Universitäten der Welt außerhalb der EU sich befinden. Und das gilt übrigens auch für die besten europäischen Universitäten, die außerhalb der EU angesiedelt sind, in Großbritannien oder eben in der Schweiz. Sorgen wir dafür, dass das so bleibt, dass diese Universitäten ihr hohes Niveau wahren können. Allerdings, und da können wir und machen wir auch schon vieles besser, vor allem auch in der Schweiz, aber auch in Deutschland, das Problem des amerikanischen Bildungswesens besteht darin, dass sie eine hervorragende Elite haben, aber sie haben keinen Mittelbau und diesen Nobelpreisträgern und Superhirnen steht dann sozusagen ein Riesenheer von ja, Handlangern und schlecht ausgebildeten Arbeitnehmern gegenüber. Wir haben mit unseren Berufslehren, mit dem dualen Bildungssystem hier ein stärker abgefedertes, auf mehreren Pfeilern aufruhendes Bildungssystem. Das ist ein ganz klarer Vorteil meines Erachtens von Europa, von vielen Ländern in Europa und nicht zuletzt auch in der Schweiz. Die neue Weltwoche, die heute erscheint, mit einem Schwerpunktthema zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich komme dann in dieser Ausgabe gleich noch darauf, dass nämlich ein Ärgernis produziert worden in der ARD. Karen Mjot, eine unglaubliche, ich habe das noch nie gesehen, wie sie da den Tino Chrupalla von der AfD ins Verhör genommen hat, ein regelrechtes Verhör. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Dies ist der Schwerpunkt der diesmaligen Printausgabe, eine kritische Auseinandersetzung und eine Darlegung, wie jetzt da die Abstimmungsschlacht um unser öffentlich-rechtliches Fernsehen verläuft. Sie haben es vielleicht mitbekommen, in der Schweiz gibt es eine Volksinitiative, man möge die Gebühren halbieren, die Zwangsgebühren, wir haben ja wie Deutschland auch Zwangsgebühren und dagegen lehnt sich nun das geballte schweizerische Establishment auf. Darüber berichten wir und über vieles mehr in der neuen Weltwoche. Laut NZZ, Neue Zürcher Zeitung, fliehen die Ukrainer in Massen vor dem Kriegsdienst. Die Lockerung des Ausreiseverbots für junge Männer hat eine neue Welle der Emigration aus der Ukraine zur Folge. Der drohende Kriegsdienst treibt viele junge Ukrainer ins Ausland. Sie sind nicht bereit, für ihr Land zu sterben, sonst will sie eigentlich den Abwehrkampf befürworten. In den ersten beiden Monaten nach der Gesetzeslockerung überquerten täglich 1600 Männer, im Alter zwischen 18 und 22 die Grenze zu Polen. Das führt zu einer demografischen Katastrophe, denn die zurückbleibende Bevölkerung wird immer älter, meint der Demograf. Ja, das ist eine Abstimmung mit den Füßen, ein Plebiszit zieht mit den Füßen, das natürlich auch zeigt, dass die Politik des ukrainischen Präsidenten in der Ukraine selber durch diese jungen Männer nicht so gesehen wird, wie sie eben bei uns in den Medien sich darstellt und verkörpert. Die Bild-Zeitung berichtet von Deutschlands gefährlichster Schule. Messerangriffe, Morddrohungen, Vandalismus und das alles in einer Schule. Nach 118 Strafanzeigen und 100 Feuerwehreinsätzen an der Carolina Burger Realschule in Ludwigshafen sind nun Polizeibeamte täglich vor Ort. Jetzt wird berichtet, wie die Polizei Deutschlands gefährlichste Schule bewacht und was Eltern und Schüler dazu sagen. Unglaubliches hat sich die ARD einmal mehr geleistet. Ich habe schon kurz angetönt, eine ARD, die übrigens im Schweizer Fernsehen unlängst als Muster einer sachlich objektiven öffentlich-rechtlichen Information vorgestellt worden ist. Also da haben Sie auch ein Gefälligkeitsgutachten der obersten Hubraumklasse. Karin Mioska, die Moderatorin, führte ein sogenanntes Gespräch mit AfD-Chef Timo Chrupalla. Und so etwas habe ich in dieser Form noch nie gesehen. Der Mann durfte so gut wie keinen Satz zu Ende sprechen und keinen Gedanken ausführen. Der Informationsgehalt für die Zuschauer war angesichts dieses Verhörs gleich null. Die Befragung wirkte fast wie im Volksgerichtshof. Nein, ich nehme das sofort wieder zurück und versorge diesen toxischen Begriff in der Schublade, denn jetzt muss ich aufpassen, wenn man sich in solche Gefilde der Vergleiche vorwagt, aber es war wirklich ein Verhör und zwar ein sehr unfaires Verhör. Jedermann spürte, dass es Karin Mioska darum ging, ihren abgrundtiefen Abscheu gegen Chrupalla und dessen AfD zum Ausdruck zu bringen. Das war nicht mehr Journalismus, das war eine Art, ja, eine Verteufelungs-, eine Verunglimpfungs- Orgie, die man da zumindest in Ansätzen im Versuch gewissermaßen beobachten konnte. Der hochgeschätzte Kolumnist Harald Martenstein wendet sich in der Bild-Zeitung direkt an die Moderatorin. Ich zitiere, Sie haben Werbung für die AfD gemacht. Sie sind jetzt eine AfD-Ikone. Wenn jemand so offensichtlich unhöflich behandelt wird, stehen nämlich neutrale Betrachter instinktiv auf dessen Seite. Chrupalla ist kein Verbrecher, aber selbst bei den Nürnberger Prozessen gegen die Naziführer, die Verbrecher waren, ließ das Gericht die Angeklagten ausreden. Zitat Ende. Harald Martenstein, dem ist nichts hinzuzufügen. Wo er Recht hat, hat er Recht. Eine Punktlandung. Er trifft zumindest das Gefühl, das ich auch beim Anschauen dieser Szenen zwangsläufig bekommen habe. Schüsse am Dienstag an einer kanadischen Schule. Mindestens 8 Tote. Bei einem Schusswaffenangriff in der Provinz British Columbia werden mindestens 7 Menschen getötet. In einem nahegelegenen Haus entdeckt die Polizei 2 weitere Tote. Das Motiv ist unklar. Kanadas Regierungschef Carney reagiert mit Entsetzen. Es gab mehr als 25 Verletzte. 2 weitere Personen seien später tot in einem Haus aufgefunden worden. Ermittler gehen von einer Verbindung zum Vorfall an der Schule aus. Es geschah in der Stadt Tumbler Ridge an einer gleichnamigen weiterführenden Schule. Polizeichef Ken Floyd sagte vor Reportern, das Tatmotiv sei unklar. Zitat, wir sind noch nicht in der Lage zu verstehen, warum oder was diese Tragödie möglicherweise motiviert haben könnte. Die Polizei untersuche, in welcher Beziehung die Opfer oder der mutmaßliche Täter oder die mutmaßliche Täterin zueinander gestanden haben könnten. Die Rede ist von einer Transperson als Täter. Die Welt berichtet, die USA haben unter Trump die Militärhilfen für die Ukraine um 99% zurückgefahren. Neue Zahlen offenbaren, wie viel Deutschland im vergangenen Jahr gezahlt hat. Europa hat 2025 den Einbruch der US-Hilfe weitgehend auffangen müssen. Das zeigen die neuen Daten des Ukraine Support Tracker des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Demnach fiel die Unterstützung der USA 2025 im Vergleich mit 2024 um exakt 98,96% geringer aus, von 46,39 Milliarden Euro auf 0,48 Milliarden Euro. Die EU-Militärhilfen stiegen im Gegenzug von 2024 auf 2025 um rund 67% auf fast 29 Milliarden, also 28,48 Milliarden Euro, nach etwas mehr als 17 Milliarden Euro in den Jahren 22 bis 24. Größte europäische Geber bei der Militärhilfe waren 2025 erstens Deutschland, 9,01 Milliarden Euro, Großbritannien 5,44 Milliarden Euro, Schweden 3,71 Milliarden Euro, Norwegen 3,63 Milliarden Euro, Dänemark 2,61 Milliarden Euro. Duell am Wiener Opernball. Zum Schluss noch etwas leichte Muse. Die Frage unter Experten ist, wer ist der Star? Wer stiehlt wem die Show? Jacqueline Lugner ist an die Stelle ihres verstorbenen Vaters als Starlieferantin getreten. Sie bringt laut Gesellschaftskolumnisten, ich verstehe davon nicht so viel, die Schauspielerin Fran Drescher ein. Derweil lädt der Schaumrollenkönig Karl Guschelbauer Sharon Stone ein und fordert damit die Lugner Dynastie heraus. Wir bleiben dran und berichten zeitnah von diesem prominenten Duell um Strahlglanz am Wiener Opernball. Und mit diesen Bemerkungen verabschiede ich mich fürs Erste. Wir besteigen bald den Flieger. Noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war für mich ein tolles Erlebnis, hier wieder etwas die Batterien aufzuladen, aber auch neue Eindrücke zu sammeln über die Vereinigten Staaten von Amerika und die USA. Ja, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, 250. Geburtstag. Man kann viel Kritisches sagen über Amerika, aber die Staatsidee, die Freiheit, dieser Anziehungs- und Magnetpunkt für alle Supertalente, der amerikanische Traum, dass eben jeder, der sein Schicksal selber in die Hand nehmen will, sich hier ja seines Glückes Schmied werden kann und eben auch realisieren kann, das ist etwas Großartiges, das ist etwas Fantastisches. Danke Amerika, dass es dich gibt. Und das Kritische verschieben wir dann wieder mal auf eine andere Sendung. Da gibt es genug, aber am Geburtstag darf man auch mal würdigen und das Positive hervorstreichen. Das Mahnende, seien Sie versichert, werden wir da nicht aus dem Blick verlieren. Bis bald, alles Gute. Ich freue mich aufs Wiedersehen, sobald ich zurück bin im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Hauptsitz in der Nähe von Zürich. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.